Auf der internationalen Raumstation, die in rund 400 Kilometern Höhe unseren Globus umkreist, befinden sich zurzeit 6 Besatzungsmitglieder, die Forschung betreiben, die Experimente machen, die aussteigen aus der Station, um Wartungsarbeiten durchzuführen und neue Experimente installieren. Was es für Neuigkeiten gibt auf der internationalen Raumstation. Hier begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Wie sieht das aus? Wir haben die 55. Stammbesatzung dort oben, die sich bunt zusammenwürfelt aus den USA, Russland und Japan.
Ja, also zurzeit sind noch 6 Astronauten dort oben in der Station. Das ist Anton Skablerow, Scott Tingel und Norishige Kanai. Diese 3 Astronauten werden am 3. Juni zur Erde zurückkehren. Dann ist dort oben die Rumpfbesatzung, eine 3-köpfige Besatzung, Nummer 56, das ist Oleg Artemjew, Andrew Feustel und Richard Arnold. Die werden bis zum Oktober dort oben bleiben. Aber diese Landung am 3. Juni von Soyuz MS-07 wird gleich gefolgt, wenige Tage später, vom Start am 6. Juni nämlich, des nächsten Raumschiffes, Soyuz MS-09. An Bord werden sein Sergei Prokopjew, Alexander Gerst und Serena Aronson-Chancellor. Diese werden dann zu dieser 56er Crew dazu stoßen. Und wie gesagt, für uns natürlich besonders interessant, dass Alexander Gerst, ein deutscher ESA-Astronaut, dort an Bord sein wird und sein Forschungsprogramm Horizons ausführen wird. Die Kopplung an die Raumstation ist für den 8. Juni vorgesehen. Und wenn dann die 57. Stammbesatzung, zu der dann Alexander Gerst ja auch gehören wird, übernimmt, dann wird er auch Chef auf der Raumstation sein, also der erste deutsche Kommandant der internationalen Raumstation.
Die weibliche Teilnehmerin, das klingt sehr französisch, aber das ist eine US-Amerikanerin.
Das ist eine Amerikanerin, ja.
Und danach geht es offensichtlich in abgespeckter Weise weiter, nämlich die 57. Stammbesatzung setzt sich dann nur noch aus 5 Besatzungsmitgliedern zusammen. Warum eigentlich?
Ja, es hat wieder mit diesem russischen Modul Nauka zu tun. Der Start verzögert sich weiter in das Jahr 2019 hinein. Und Russland hat ja gesagt, solange wir dieses Forschungsmodul, unser Forschungsmodul nicht dort oben an der Station haben, lohnt es sich nicht, immer 3 russische Astronauten an Bord zu haben. Also hat man dort abgespeckt und das muss man nun fortführen. Und das betrifft dann die Mission von Soyuz MS-12. Dort ist dann wieder nur ein Russe drauf, wie auch bei der MS-10-Mission. Jetzt hat man sich aber überlegt, dass man dieser MS-12-Mission einen anderen Astronauten mitgibt, während diese Mission von MS-10 ja wirklich nur mit 2 Astronauten fliegt, deswegen, wie Sie schon sagten, die Stammbesatzung dann nur 5 Astronauten hat. Man wird dann am 5. April 2019 Soyuz MS-12 starten mit einem russischen Astronauten, einer amerikanischen Astronautin und einem ausgebildeten Astronauten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hat sich dann entschlossen, die Soyuz MS-10-Mission zu verlängern und die Landung dann erst am 15. April durchzuführen. Also man hat dort den freien Platz, um den Astronauten der Emirate dann wieder zur Erde zurückzubringen. Heißt aber, dass auch dann nur noch 5 Astronauten an Bord sein werden. Und wie gesagt, das ist den Verzögerungen der Nauka-Mission geschuldet.
Das wird aber tatsächlich auch ein Astronaut sein.
Das ist kein Tourist, das ist wirklich ein ausgebildeter Astronaut.
Nun, aber der Name ist noch nicht jedenfalls für uns bekannt.
So ist es.
Sie sagten eben, dass es bei den Russen an dem Forschungsmodul Nauka liegt. Auf amerikanischer Seite gibt es auch interessante Entwicklungen, nicht gerade zum Besten bestellt, nämlich dass die neuen Zubringer zur internationalen Raumstation ebenfalls nicht rechtzeitig fertig sind bzw. nicht bereitgestellt werden können.
Ja, es ist eigentlich kaum noch so nachvollziehbar, warum das so ist, aber die Starts der Dragon und Starliner, also von SpaceX das Raumschiff und von Boeing, diese Raumschiffe werden erst später zur Station fliegen können. Man hat ja immer noch angenommen, das klappt Ende des Jahres. Aber es wird in 2019 hineingehen, zumindest in die erste Hälfte 2019, also sowohl Dragon V2 oder Man of Dragon, wie sich das Ding nennt, und Starliner werden dann erst zur Station fliegen können. Dann haben die Amerikaner allerdings ein Problem, da man auch noch eine Sicherheitsmarge einbauen muss und man aber trotzdem präsent auf der ISS sein will, braucht man wieder Plätze von den Russen, also von Soyuz, und da gibt es bereits Gespräche, nochmals Plätze zu übernehmen, zu kaufen oder in irgendeiner Weise ausgleichen mit Leistungen, die man für die Russen dann übernimmt. Interessant ist jetzt, dass ein weiterer Schritt für den Flug dieser bemannten Dragon gemacht wurde beim Start eines Satelliten am 11. Mai, und zwar in der Falcon Block 5. Das ist die wirklich man-rated Variante, also die Variante, die auch für die bemannten Flüge gebraucht wird. Und hier hat man erste Erfahrungen mit dieser Rakete gesammelt. Alles lief anscheinend nach Plan, sodass man davon ausgehen kann, dass raketentechnisch gesehen für die Dragon V2 soweit erstmal alles in Ordnung ist.
Herr Fellenberg, könnten Sie sich vorstellen, dass eventuell andere Nationen wie die USA oder Europa oder Japan oder Kanada, eventuell die jetzt frei werdende Kapazität bei den Soyuz nutzen könnten?
Nein, weil durch diesen Vertrag mit den Vereinigten Arabischen Emiraten muss Soyuz MS-010 mit 2 Mann fliegen. Sonst könnten sie den nicht wieder mit runterbringen. Das gleiche gilt natürlich für Soyuz MS-12. Da der Araber da mitfliegt, ist dann, wenn er mit 10 zurückkehrt, natürlich auch nur eine 5er-Besatzung. Also hier lässt sich erstmal nichts mehr dran ändern. Aber ich denke doch, dass dann Nauka oben sein wird und dann auch die amerikanischen Raumschiffe fliegen können 2019. Und ich sage mal, bis Ende nächsten Jahres werden wir dann auch die Besatzung der Raumstation statt 5 oder 6 auf 7 ausdehnen können.
Und wie verhält es sich jetzt mit den Aktivitäten? Wir hatten heute schon einen Beitrag gehabt über die Wissenschaftspakete für Alexander Gerst, die mit einer Cygnus zur Raumstation gebracht worden sind. Und auch Ausstiege standen an. Was können Sie unseren Hörern dann noch zusätzlich erzählen?
Ja, am 5. Mai ist die Dragon-Kapsel Nummer 14, also CRS-14, zur Erde zurückgekehrt, immerhin mit 1800 Kilogramm an Materialien, sehr wichtige wissenschaftliche Materialien, die zum Teil auch in Kühlschränken verwahrt werden mussten, wie Blutproben und ähnliches. Das ist eine ganz wichtige Sache gewesen. Mit dieser Rückkehr Dragon ist ja zurzeit die einzige Möglichkeit, größere Mengen zur Erde zurückzuholen.
Man hört aber jetzt auch aus Russland, dass ein Test gemacht werden soll, wo mittels einer, ich sag mal jetzt Progress-Soyuz-Mischung, Komponenten zur Erde zurücktransportiert werden können, etwa mit 500 Kilogramm.
Ja, Soyuz-GVK nannte sich das Ganze erst. Es ist eine Vorbereitung für ein verbessertes Progress, mit dem man eben auch die Gerätschaften zur Erde zurückbringen will. Dieses Raumfahrzeug ist jetzt eigentlich eine ganz normale Soyuz MS-Kapsel, mit der man über 1200 Kilo zur Station bringen kann und 550 Kilo dann wieder zur Erde zurückbringen kann. Auch Russland will natürlich Materialien von der Station selbst zurückbringen. Der Start ist gegenwärtig für August 2019 vorgesehen. Und die Rückführung zur Erde für Februar 2020 hängt auch wieder mit Nauka zusammen, dass man dort die Experimentenproben zurückbringen will. Ob man dann ein solches Progress dann auch wirklich entwickelt, und um dann Gerätschaften zurückzubringen, das wird man sehen. Aber auf alle Fälle die Planung für diesen ersten Testflug eines unbemannten Soyuz MS als Transportvariante ist erstmal so vorgesehen. Kommen wir aber weiter zu den Aktivitäten auf der Raumstation. Am 11. Mai wurden 4 kleine Satelliten ausgesetzt, die mit Dragon zur Raumstation gebracht wurden. Dann gab es auch einen Ausstieg. Es war der 50. Ausstieg auf amerikanischer Seite. Die Astronauten Feustel und Arnold verließen die Raumstation über das Modul Quest. Es ging darum, ein Pumpenkontrollsystem auszuwechseln, Antennensendegeräte an Destiny anzubringen, Wartungsarbeiten auszuführen. 6 Stunden 31 Minuten waren die beiden außerhalb der Raumstation. Die Arbeiten sollen fortgeführt werden, wieder von diesen beiden Amerikanern am 14. Juni. Dann haben wir, Sie haben ja schon darüber berichtet, Cygnus 9 am 21. Mai ins All gestartet, angesetzt an Unity Nadir. Das ist das Modul zwischen dem amerikanischen Segment und dem russischen Segment, immerhin 3350 Kilogramm Fracht zur Station gebracht, kleine Satelliten dabei, Wichtig ist auch, diesmal soll erstmals getestet werden, ob man mit den Triebwerken dieses Cygnus-Transporters die Raumstation auch anheben kann. Also man wird testweise die erstmals im Cygnus-Programm die Triebwerke von Cygnus zünden, während das Ding dort an der Raumstation dran montiert ist.
Soweit zur internationalen Raumstation, aber bei der NASA gibt es Projekte, unter anderem zur Planetenerkundung, und eines davon ist die Mission, die 2020 starten soll, nämlich ein neuer Marslander. Und hier gibt es eine Besonderheit, die in den letzten Tagen veröffentlicht worden ist, nämlich, dass eventuell dieser Lander auch ein Hubschrauber sozusagen in Miniatur mitnehmen soll.
Das ist der Mars Rover 2020, das eigentlich das Modell Curiosity mit verbesserten Instrumenten natürlich, das zu Mars geschickt werden soll. Und neben einer Vielzahl von Geräten, die dort, wie gesagt, drauf sind zur wissenschaftlichen Forschung am Boden, will man eine Drohne, muss man sagen, mitnehmen. Das ist ein kastenförmiges Gerät mit vier relativ großen Propellern und vier Landebeinen. Das Ding soll dann von diesem Rover aus starten und Flüge machen, die allerdings nicht so sehr groß sein werden. Man hofft maximal, dass man 2 bis 3 Minuten fliegen kann. Sicher gelten aber nur 1,5 Minuten. Man könnte 600 Meter weit fliegen, bis zu 40 Meter hoch, ob man das sind so die Maximalwerte. Ob man das da machen wird, man wird sich sehr langsam daran tasten. Das ganze Ding hat eine Masse von lediglich 1,4 Kilogramm. Die Batterien müssen 220 Watt Leistung bringen, damit der Flug überhaupt erfolgen kann. 2 Kameras sind an Bord, die dann die Bilder übertragen sollen. Und es gibt den Plan, dass man 30 Tage das machen will. Man will jeden Tag einmal diesen Flug machen. Und dann gibt es natürlich auch Probleme dabei. Man denkt darüber nach, was passiert eigentlich, wenn das Ding startet? Wie viel Staub wurde da aufgewirbelt? Und beeinträchtigt das eventuell wieder die Arbeit des Rovers? Also dann mit diesem Problem wird man sich noch beschäftigen müssen. Es ist natürlich ein Test. Es ist keine große wissenschaftliche Geschichte dabei. Man will erstmal testen und man hat dann erstmals einen Flugkörper, ein Flugzeug, wenn Sie so wollen, das in der Atmosphäre eines anderen Planeten wirklich arbeiten kann. Aber man will mit den Kameras natürlich auch bestimmte Objekte finden, also bestimmte Steine oder Formationen, wo man sagt, oh, hier, das ist besonders interessant, hier fahren wir jetzt mit dem Rover ran. Also unterstützen kann das auch. Ich will auch noch erwähnen, dass diese Drohne dem Lander mitgegeben ist, also dem eigentlichen Fahrzeug, dem Rover. Aber beim Start wird auch ein kleiner Satellit mitgeschickt werden. Wie jetzt schon bei InSight hat man ja 2 Flugkörper mitgeschickt, die allerdings am Mars vorbeifliegen. Dieser Mars Orbiter, MMO, Mars Micro Orbiter, soll dann wirklich in eine Umlaufbahn um den Mars eingehen. Das Ding wiegt etwa 20 Kilo, soll Relaisfunktion für den Lander übernehmen, aber dann auch meteorologische Daten übermitteln. Wir werden dann quasi, wenn auch nur einen kleinen, aber einen Wettersatelliten im Marsorbit haben.
Soweit der Herr Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen.